Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm aufwachsen wollen. Heute handelt meine Botschaft von der Beschneidung. Wir lesen im Buch der Apostelgeschichte in Kapitel 6, ich lese die Verse 8 bis 15. Das ist die Apostelgeschichte, Kapitel 6, beginnend in Vers 8. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Vers 9. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge, der Libertiner und Kyrener und Alexandriner und derer von Zilizien und Asia, standen auf und stritten mit Stephanus. Vers 10. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Vers 11. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Vers 12. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Vers 13. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Vers 14. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Vers 15. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. William Gurnall war ein englischer Autor und anglikanischer Geistlicher, der in King's Lynn, Norfolk, geboren wurde, wo er am 17. November 1616 getauft wurde. Er schrieb, Feiglinge haben den Himmel nie erlangt. Behaupte nicht, dass du von Gott gezeugt bist und sein königliches Blut in deinen Adern fließt. Es sei denn, du kannst deine Abstammung durch diesen heroischen Geist beweisen, es zu wagen, trotz der Menschen und Teufel heilig zu sein. Stephanus hatte göttliche Weisheit, keine Angst, und hatte sogar das Angesicht eines Engels, genau wie Mose. Er brauchte sein Gesicht danach nicht zu verhüllen, weil sein Leben Gott verherrlichte. Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und antwortete allen religiösen Leitern und gab ihnen die Chance zur Buße. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 7 bis 13. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 3, beginnend in Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Vers 8. Wie sollte nicht vielmehr der Dienst des Geistes herrlich sein? Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Vers 10. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Vers 11. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Vers 13. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Die durch Christus Beschnittenen sind mutig und haben sich selbst verleugnet und ihr Kreuz auf sich genommen. Jesus sagte in Offenbarung Kapitel 2, Verse 8 bis 11. Das ist im Buch Offenbarung, Kapitel 2, ich lese Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Vers 9. Ich kenne deine Werke, deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Vers 10. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Vers 11. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Aufgrund ihrer Werke, ihrer Bedrängnis und ihrer finanziellen Lage bezeichnete Jesus die Gemeinde von Smyrna als reich. Nur diejenigen, die behaupteten, Juden in der Gemeinde zu sein, waren noch Jünger des Teufels. Diejenigen, die keine Ausreden vorbrachten und das, was sie hatten, nutzten, um trotz der Verfolgung mehr zu tun, erlebten, dass Gott ihnen einen Ausweg bot. Viele waren in Sichtweite, um die Krone des Lebens zu gewinnen, während andere Heilige noch bis zu 10 Tage lang im Gefängnis ausharren mussten. Diejenigen, die Christus nachfolgen, sind gerne bereit, einen Preis zu zahlen, um angesichts der Verfolgung ein Abbild Gottes zu sein. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 2, Verse 14 bis 16. Das ist Philipper Kapitel 2, lese Vers 14. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Vers 15. Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Vers 16. Indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Du kannst das Wort des Lebens nicht weitergeben, wenn du ständig jammerst. Wenn du nicht nach dem Reich Gottes trachtest, wird der Teufel dir Essen auf dem Tisch anbieten, eine gefälschte Version des Christentums ohne dauerhafte Frucht des Geistes. Paulus schrieb in Römer Kapitel 14, in den Versen 17 und 18. Ich lese Römer Kapitel 14, beginnen in Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Vers 18. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. In der Amplified Bible steht in Römer 14, Vers 17. Denn im Reich Gottes geht es nicht darum, Essen und Trinken zu bekommen, sondern um Gerechtigkeit, den Zustand, der einen Menschen gottgefällig macht, und um Frieden und Freude im Heiligen Geist. Beginne dort zu dienen, wo du dich im Leib Christi befindest oder wo Gott dich hinschickt, um zu dienen. Andere werden erkennen, dass du von Gott ausgesondert bist, weil du dich unter allen Umständen immer freuen kannst und dein Friede beständig ist. Diejenigen, die zu Christus gehören, haben ihr Fleisch beschnitten und sind immer im Dienst. Paulus schrieb in Galater Kapitel 5, Vers 13. Das ist Galater Kapitel 5, ich lese Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Stephanus diente den Aposteln in der Küche und kümmerte sich um diejenigen, die während der römischen Besetzung Jerusalems nichts zu essen hatten. Stephanus wurde von den religiösen Leitern zu Unrecht beschuldigt. Stephanus sagte in Apostelgeschichte Kapitel 7, lese die Verse 2 bis 9. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 7, beginnt in Vers 2. Er aber sprach, ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Vers 3. Und sprach zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Vers 4. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in dieses Land, das er jetzt bewohnt. Vers 5. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß es ihm, zum Eigentum zu geben und seinem Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Vers 6. Gott sprach aber so, sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land, und man wird ihn knechten und übel behandeln, 400 Jahre lang. Vers 7. Und das Volk, dem sie als Knecht dienen sollen, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. Vers 8. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag. Und Isaak den Jakob. Und Jakob die 12 Patriarchen. Vers 9. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten, doch Gott war mit ihm. Die Söhne Jakobs nahmen diesen Bund nicht ernst und lernten nicht, Diener zu sein, sondern taten stattdessen, was ihnen richtig erschien. Gott war jedoch Josef treu, der sich entschied, zu dienen und glaubte, dass Gottes Bund nicht gebrochen werden konnte. Josef bat sogar darum, dass seine Gebeine nicht in Ägypten begraben werden, weil er glaubte, dass die Juden in das verheißene Land einziehen würden, was sie durch Josua und Kaleb auch taten. Die Beschneidung war Teil des Bundes, den Gott mit den Patriarchen schloss, um ihnen ein Erbe zu geben, das auf dem furchtlosen Dienst im Reich Gottes beruht. Wir lesen in Lukas Kapitel 1, Verse 67 bis 74. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach. Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Vers 69. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Vers 70. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Vers 71. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Vers 72. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Vers 73. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben. Vers 74. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht. Durch Jesus kannst du ohne Angst leben. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 4 in den Versen 18 und 19. Das 1. Johannes Kapitel 4, lese Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Vers 19. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Paulus gab all denen, die Christus lieben und an ihrer Berufung arbeiten, eine Verheißung. Er sagte in Römer Kapitel 8, Vers 28. Das ist Römer Kapitel 8, lese Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Es wird dir nichts nützen, wenn du irgendeine religiöse Handlung vollziehst. Alles muss aus Liebe getan werden, sonst verunreinigst du dich wieder. Paulus schrieb in Galater Kapitel 5, Vers 6. Das ist Galater Kapitel 5, ich lese Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. In dem Moment, in dem du wiedergeboren wirst, solltest du diese Liebe Gottes nutzen, um etwas Reines zu tun und ihn zurückzulieben. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 19. Das 1. Korinther Kapitel 7, lese Vers 19. Beschnittensein ist nichts und Unbeschnittensein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Du kannst sicher nach Gottes Geboten suchen, denn er wird nicht zulassen, dass du über deine Fähigkeiten hinaus geprüft wirst. Alles andere in dieser Welt ist durch den Gott dieser Welt vergiftet. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, Vers 15, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Du solltest seinen Geboten gehorchen und Jesus nachfolgen. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion, sondern eine Liebesbeziehung mit dem lebendigen Gott. Es basiert nicht auf dem Befolgen von Doktrinen oder Ritualen oder Traditionen. Äußere Zeichen religiöser Hingabe oder Fasten haben keinen Wert. Wir lesen in Matthäus Kapitel 9, Verse 14 und 15. Das ist das Matthäus Kapitel 9, lese Vers 14. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel? Deine Jünger aber fasten nicht. Vers 15. Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. In dem Buch Experiencing the Depths of Jesus Christ, Library of Spiritual Classics, Volume 2, von Jean Marie Guyon, sagte sie, das ist ein übersetzter Text, einem Menschen, der fastet und dabei alles weglässt, wonach sein Appetit unangemessen verlangt, geht es gut. Aber einem Gläubigen, der fastet, seine eigenen Begierden und seinen Willen ablegt und sich nur von Gottes Willen ernährt, geht es viel besser. Das ist es, was Paulus die Beschneidung des Herzens nennt. Sein Reich ist jetzt durch den Geist hier. Es gibt also keinen Grund zu fasten, es sei denn, etwas macht süchtig. Ein wahrer Gläubiger wird nur dann fasten, wenn der Herr ihn stattdessen zu einer wichtigen Tätigkeit anweist. Wir lesen im Buch Jesaja Kapitel 55, die Verse 1 bis 3. Das ist im Buch Jesaja Kapitel 55, lese Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren, die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Im Alten Testament wurde ein neuer Bund verheißen. Paulus schrieb über Jesus in Hebräer, Kapitel 12, Verse 12 bis 17. Ich lese Hebräer, Kapitel 10, beginnend in Vers 12. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Vers 13. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Vers 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem zuvor gesagt worden ist, Vers 16. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will. Nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Vers 17. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeit will ich nicht mehr gedenken. Als Jesus am Kreuz starb, wurde der Bund der Beschneidung, der den Juden gegeben wurde, abgelöst. Gott hat einen neuen Bund geschlossen, in dem seine Gesetze in die Herzen aller Menschen geschrieben sind, die auf den Heiligen Geist hören und ihm gehorchen. Der neue Bund gilt für diejenigen, die Buße tun und nicht nur ihre Sünden bekennen. Nur durch den neuen Bund werden dir deine Sünden nicht mehr in Erinnerung bleiben, wenn du von toten Werken umkehrst. Durch den Heiligen Geist kannst du Christus anziehen, indem du dich täglich verleugnest und lernst, aus dem Glauben zu leben, der auf den kostbaren Verheißungen Gottes beruht. Paulus schrieb in Galater, Kapitel 3, Verse 26 bis 29. Das Galater, Kapitel 3, beginnt in Vers 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Vers 27. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Vers 28. Da ihr weder Jude, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Vers 29. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Stephanus lernte, wie der Glaube wirkt, indem er jene speiste, die sehr wenig hatten. Gott konnte Stephanus gebrauchen, um die Wahrheit kraftvoll auszusprechen, und er starb für seinen Glauben durch die Hände der religiösen Leiter, indem er das gute Bekenntnis ablegte. Stephanus sagte in Apostelgeschichte, Kapitel 7, Verse 51 bis 60. Apostelgeschichte, Kapitel 7, beginnen in Vers 51. Ihr halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Vers 52. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Vers 53. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Vers 54. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Vers 55. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Vers 56, und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Vers 57, sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Vers 58, und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Vers 59. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Vers 60. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. In der Amplified-Bibel steht in Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 51, ihr starrsinnigen und halsstarrigen Menschen, die ihr immer noch ungläubig und unbeschnitten seid, an Herz und Ohren. Ihr versetzt euch immer wieder aktiv dem Heiligen Geist. Wie eure Vorväter waren, so seid ihr und so tut ihr. Wenn du dem Heiligen Geist aktiv widerstehst, dann bist du in deinem Herzen und in deinen Ohren unbeschnitten. Du hast stattdessen Meinungen. Du kennst vielleicht viele andere, die Jesus einfach nur Herr nennen, ohne einem einfachen kindlichen Glauben. Aber das macht es nicht richtig. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 7, in Vers 21, ich lese Matthäus Evangelium, Kapitel 7, lese Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Du kannst nicht, wie Stephanus, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn du immer noch dem Mammon dienst. Diejenigen, die ein beschnittenes Herz haben, sagen niemals Nein zum Heiligen Geist. Du kannst nur die richtige Frucht haben, wenn du dem Heiligen Geist gehorchst und auf dem schmalen Weg lebst. Gerechtigkeit, Friede und Freude sind jetzt im Reich Gottes unverrückbare Eigenschaften. Wir lesen im Buch Jesaja, Kapitel 26, Verse 1 bis 5. Das ist das Buch Jesaja, Kapitel 26, ich beginne in Vers 1. An jenem Tag wird dieses Lied im Land Juda gesungen werden. Wir haben eine feste Stadt. Errettung setzt er als Mauern und als Schutzwehr. Vers 2. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk einzieht, das Treue bewahrt. Vers 3. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, weil es auf dich vertraut. Vers 4. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Vers 5. Denn er hat erniedrigt die Bewohner der Höhe, die hochragende Stadt. Er hat sie niedergeworfen, er hat sie zu Boden gestürzt, hat sie herabgestoßen bis in den Staub. Manche brauchen ein Gebäude, um Gott anzubeten, oder eine bereits vorhandene Infrastruktur, in der sie sich wohlfühlen können. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 5, in Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Die folgenden Zitate stammen aus der Geschichte von Georg Müller auf www.müllers.org. Wir lesen. Georg Müller lebte von 1805 bis 1898 und kam 1830 im Alter von 23 Jahren als Missionar aus Deutschland nach London. Er wurde jedoch schwer krank und ging nach Devon, um gesund zu werden. Dort wurde er Pastor der Shelton Chapel in Teignmouth. Er verzichtete auf sein Gehalt, um sich allein auf Gott zu verlassen. Er begann, Geld per Post zu erhalten, und man legte ihm Essen und Kleidung vor die Tür. Er heiratete Mary Groves, als er 25 Jahre alt war. 1832 waren die Straßen von Bristol sehr schmutzig. Es gab unter der Erde kein Abwassersystem und Krankheiten breiteten sich leicht aus. Die Cholera brach aus und viele Menschen starben, sodass viele Waisenkinder auf der Straße oder in den Arbeitshäusern lebten. Diese Kinder wurden bereits im Alter von 4 oder 5 Jahren zur Arbeit geschickt. Einige wurden sehr schlecht behandelt. Andere lebten auf der Straße, stahlen und bettelten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Georg und Mary wollten helfen. 1875, im Alter von 70 Jahren, begab sich Georg auf die erste von vielen Reisen durch die ganze Welt. In 17 Jahren legte er 200.000 Meilen zurück und erzählte, wie Gott für die Waisenkinder in Ashley Down in der Nähe von Bristol gesorgt hatte. Jeder hat eine andere Berufung, aber das Reich Gottes ist für jene da, die nicht bequem sind und seine Gnade und Barmherzigkeit erfahren wollen. Indem wir seine Stimme hören und jetzt im Reich Gottes leben, lernen wir ihn kennen und erfahren seine Versorgung durch den Glauben, indem wir Dinge tun, die ihm wohlgefallen. Diejenigen, die sich auf dem schmalen Weg befinden, lernen ihn kennen und machen sich keine Sorgen über ihren Status in diesem Leben. Sie wissen, dass diese Welt vergehen wird. Wir lesen in Jeremia, Kapitel 9, ich lese die Verse 23 bis 26. Das ist Jeremia, Kapitel 9, beginnen Vers 23. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Vers 24. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Vers 25. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich alle heimsuchen, die obgleich beschnitten, doch unbeschnitten sind. Vers 26. Die Ägypter, die Juden, die Edomiter, die Ammoniter, die Moabiter und alle mit gestutztem Bart, die in der Wüste wohnen. Denn alle Heiden sind unbeschnitten, das ganze Haus Israel aber hat ein unbeschnittenes Herz. In dem Buch »Meine Schafe hören meine Stimme« schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 über Gott kennen auf Seite 6. Der Herr sagt, dass wir uns nicht unserer Weisheit, Stärke, Macht und unseres Reichtums rühmen sollen. Doch das häufigste Streben dieser Welt, sogar bei Gläubigen, betrifft eine oder sogar alle drei dieser Kategorien. Menschen sind getrieben, sich Wissen anzueignen und auf die Weisheit, die sie erworben haben, stolz zu sein. Viele Menschen haben große, machtvolle Reiche auf dem Erdkreis errichtet, um ihre Macht zu demonstrieren. Unsere fleischliche Natur strebt nach dieser Art von Macht und Kontrolle. Ein Teil der ursprünglichen Bestimmung des Menschen war es, Herrschaft auszuüben. Doch Satan hat Herrschaft entstellt und verleitet uns, sie aus dem Fleisch heraus anzustreben. Schließlich versuchen viele Menschen, Reichtümer anzuhäufen, sodass sie vollkommen unabhängig sein können, ihr Leben selbst bestimmen und nach allem trachten können, was ihr Herz begehrt. Reichtum gibt ihnen die Macht, all die Lüste ihres Fleisches zu stillen. Doch der Herr sagte, du sollst dich nur dessen rühmen, dass du ihn kennst und verstehst. Das Gericht kommt jetzt über alle, die im Herzen unbeschnitten sind, ob sie nun wiedergeboren sind oder nicht. Diejenigen, die nicht dem König der Könige dienen, werden zurückbleiben. Gott hat zugelassen, dass Wissen und Technologie in den letzten Tagen zunehmen, damit jeder Zugang zu dem hat, was er braucht und Zeit hat, Gott zu suchen und sich auf das Endgericht vorzubereiten. Der technologische Fortschritt, der das Leid in dieser Welt lindern sollte, kam nicht allen zugute, weil einige wenige Menschen nach eigenem Wohlstand und Reichtum strebten. Paulus schrieb in 1. Timotheus, Kapitel 6, in den Versen 6 bis 11. Das ist 1. Timotheus, Kapitel 6, beginnend in Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Vers 7. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Vers 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Vers 10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Ahmt nicht die nach, die im Leib Christi ihren eigenen Interessen dienen, denen es an Gottesfurcht mangelt, und verfolgt die Dinge, die Paulus hier erwähnt, indem ihr alles so tut, wie der Heilige Geist es euch vorgibt. Jesus sagte in Lukas, Kapitel 18, Vers 8, das Lukas-Evangelium, Kapitel 18, ich lese Vers 8, ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Gott kennt kein Ansehen der Person und wählt aus, wen er gebrauchen will. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 34 bis 48. Lest Apostelgeschichte, Kapitel 10, beginnend in Vers 34. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht. Vers 35. Sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Vers 36. Das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Vers 37. Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Vers 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Vers 39. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Vers 40. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Vers 41. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Vers 42. und hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er, der von Gott bestimmte Richter, der Lebendigen und der Toten ist. Vers 43. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Vers 45. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Vers 46. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hoch preisen. Da ergriff Petrus das Wort. Vers 47. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Vers 48. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Die Juden bei Petrus waren überrascht, dass der Heilige Geist auf die Heiden kam, dass sie nicht beschnitten waren. Petrus reagierte darauf, indem er zustimmte, dass die Heiden getauft werden sollten. Dass der Heilige Geist auf sie kam, war ein Zeichen dafür, dass sie in ihrem Herzen eine Entscheidung getroffen hatten, die Gott gefiel. Die Taufe ist eine Unabhängigkeitserklärung vom Fleisch, um durch Gehorsam gegenüber dem Geist ein gottgefälliges Leben in Christus Jesus zu führen. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 14, Verse 16 bis 21. Das Johannes Kapitel 14 beginnt in Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Vers 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 18. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Vers 19. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Vers 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Vers 21. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Der einzige Trost, den du brauchst, wenn du Christus nachfolgst, sollte durch den Heiligen Geist und seine Leitung deines Lebens kommen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Matthäus Kapitel 6, Verse 9 bis 13. Das ist das Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Ich lese Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Vers 13. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diejenigen, die von Christus beschnitten wurden, führen oft ein Tagebuch, damit sie sich selbst prüfen und den Beweis sehen können, dass Gott mit ihnen ist und durch den Glauben täglich für ihre Bedürfnisse sorgt. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 13, ich lese Vers 5. Das ist 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder kennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wärt. Das Wort unecht ist bei Strongs die Nummer 96. Es kommt von einem anderen Wort, was bedeutet nicht anerkannt, das heißt verworfen und damit wertlos, wörtlich oder moralisch. Verstoßen, verworfen, verwerflich. Gott entscheidet, wer wertlos ist, nicht der Mensch. Du magst nicht die Anerkennung anderer haben oder von dieser Welt abgelehnt werden, weil du nicht talentiert, gebildet oder reich bist. Doch Paulus schreibt in 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 26 bis 29. Das ist 1. Korinther, Kapitel 1, beginnt in Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Vers 28. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Vers 29. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Pass auf, dass du nicht in Versuchung gerätst, die Herrlichkeit zu berühren und zu denken, dass du zum Fleisch zurückkehren und dabei Gott gefallen kannst. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes Kapitel 15, Verse 4 bis 8. Das ist im Johannesevangelium, Kapitel 15, lese Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Reben nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 6. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Vers 7. Denn wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Vers 8. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Früher, vor Jesus, trugst du nicht die gute Frucht, sondern jene, die bereit fürs Feuer waren. Jetzt gebraucht er dich in der Nachfolge Christi aus Gnade. Und das basiert nicht darauf, dass du stark, gut erzogen oder klug bist. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 18 in Versen 3 und 4. Das Matthäusevangelium, Kapitel 18, lese Vers 3. Und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Vers 4. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Das Gericht kommt bald und nur diejenigen, die damit beschäftigt sind, den Willen Gottes zu tun und im Reich Gottes zu leben, sind bereit. Diejenigen, die von Christus beschnitten wurden, sind auf dem schmalen Weg damit beschäftigt, sich darauf vorzubereiten, Christus mehr zu dienen, und zwar durch den Heiligen Geist, der sie leitet. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 5, in Vers 5. Es ist 1. Petrus Kapitel 5, lese Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das Wort Jünger hat bei Strongs die Nummer 3501. Es ist ein Grundwort, das auch den Komparativ enthält. Neu, das heißt, bei Personen jugendlich oder bei Dingen frisch, im übertragenen Sinne regeneriert, neu, jung. Wenn du gerade erst wiedergeboren wurdest und den Herrn nicht klar hörst, schließe dich mit jemandem zusammen, der es schon ist, und du wirst mehr Gnade bekommen. Gott wird deine eigenen Bedürfnisse erfüllen, aber nicht, ohne dass du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Diejenigen, die durch Christus beschnitten sind, sind davon überzeugt, dass das Reich Gottes jetzt durch den Geist hier ist. Und es ist ihnen egal, was andere aufgrund der Weisheit dieser Welt denken. Sie können sich darüber freuen, dass sein Geist auf ihnen ist und jeden ihrer Schritte lenkt. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 3, in Versen 1 bis 3. Das Philipper Kapitel 3, beginnen in Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. Vers 2. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Vers 3. Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf das Fleisch vertrauen. In der Amplified-Bibel steht in Philipper Kapitel 3, in Versen 1 bis 3. Im Übrigen, meine Brüder, erfreut euch an dem Herrn und freut euch weiterhin, dass ihr in ihm seid. Dass ich euch immer wieder von denselben Dingen schreibe, ist mir nicht lästig, sondern dient eurer Sicherheit. Hütet euch vor den Hunden, Judaisten, Legalisten. Hütet euch vor den Unheilstiftern. Hütet euch vor denen, die das Fleisch verstümmeln. Denn wir Christen sind die wahre Beschneidung, die Gott im Geist und durch den Geist Gottes anbeten und jubeln und preisen und uns rühmen in Jesus Christus und kein Vertrauen und keine Abhängigkeit von dem, was wir sind, im Fleisch und auf äußere Privilegien und körperliche Vorteile und äußere Erscheinungen setzen. Paulus betonte immer wieder die Notwendigkeit, sich zu freuen. Hunde sind diejenigen, die bellen und Angst erzeugen, die zur Falle wird. Andere bringen Verurteilung. Offensichtlich Böses ist immer falsch. Achte jedoch auf diejenigen, die jüdische Traditionen fördern, die zu einem bequemen religiösen Leben ohne Überführung und ohne tägliche Buße durch den Heiligen Geist führen. Paulus hatte seine Freude daran, in Gottes rechter Hand gebraucht zu werden. David schrieb im Psalm 16, in Vers 11. Das ist Psalm, Kapitel 16, lese Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Die Grundlage des christlichen Lebens ist der Gehorsam gegenüber der Wahrheit, die der Heilige Geist täglich offenbart. Dazu gehören ein Leben im Licht und die Umkehr von der Sünde. Paulus schrieb in 2. Timotheus in Kapitel 2, Vers 19. Das ist 2. Timotheus, Kapitel 2, lese Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Wenn du anfängst, das Wort Gottes an deinen Lebensstil anzupassen, weichst du von der Wahrheit ab. Du wählst das Leben, indem du ihn zum Herrn machst. Jesus sagte in Johannes Kapitel 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Dem Menschen wurde die Kraft gegeben, zu dienen und nicht bedient zu werden und den Teufel zu überwinden, indem er dem Geist gehorcht. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 3, Verse 4 bis 6. Das ist im Buch Offenbarung, Kapitel 3, lese Vers 4. Doch du hast einige wenige, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Vers 6. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Juden glaubten nicht, dass Jesus der Messias war. Aber der Beweis war allgegenwärtig in Israel, durch die Jünger, die Jesus ausgesandt hatte, um Wunder zu tun. Er musste nicht einmal selbst gehen und sah sich den Tempel an, den er, Mose, zu bauen aufgetragen hatte. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 10, Verse 23 bis 28. Das Johannesevangelium Kapitel 10, beginnt in Vers 23. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Vers 24. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sage es uns frei heraus. Vers 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, diese geben Zeugnis von mir. Vers 26. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Vers 28. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Faule, fleischliche Christen sind religiös und wollen die Wahrheit über das Reich Gottes nicht hören, die jetzt durch den Geist verfügbar ist. Nummer 1. Höre die Stimme Jesu und gehorche beharrlich, auch wenn du durch den Heiligen Geist korrigiert und betrübt wirst. Nummer 2. Lerne Jesus persönlich und innig kennen, indem du die Gabe des ewigen Lebens jetzt nutzt. Und gebrauche nicht deinen Verstand, um die Dinge Gottes zu verstehen. Nummer 3. Folge Christus nach, indem du dich täglich selbst verleugnest und täglich dein Kreuz auf dich nimmst. Viele täuschen sich selbst und behaupten, dass sie aufgrund dieses Verses niemals untergehen werden, nur weil sie wiedergeboren sind. Aber das ist nicht das, was er sagt. Diejenigen, die Lügen glauben und andere verführen, tun dies, weil sie Jesus nicht ihr eigenes Leben anvertrauen und ihm nicht nachfolgen wollen. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 10, in den Versen 7 und 8. Das ist Johannesevangelium Kapitel 10, lese Vers 7. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Vers 8. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Jesus beschrieb fleischliche Christen als Diebe und Räuber, die das Christentum nur als eine weitere Religion betrachteten, die ihnen die Möglichkeit gab, zu tun, was sie wollen, ohne dabei zugrunde zu gehen. Diejenigen, die wiedergeboren sind, müssen ihre Sünden bekennen und von toten Werken umkehren. Sie müssen die Gnade Gottes nutzen, um rein zu werden und Gott zu hören. Viele rechtfertigen sich, indem sie sich auf ihr eigenes Verständnis stützen, auch wenn die Bibel sagt, dass sie das nicht tun sollen. Wir lesen in Sprüche Kapitel 3, Verse 5 und 6. Also Sprüche Kapitel 3, lese Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen, genau wie Jesus. Die Juden legten die Schriften mit ihrem eigenen Verstand aus, konnten aber den Messias nicht erkennen. Sein Leben zeigte, dass er frei von Sünde war. Auch heute lehnen die fleischlichen Menschen die Boten ab, die Gott schickt, um sie zu retten, indem sie die Wahrheit über die Sünde predigen. Die unmittelbar ausübende Herrschaft Jesu Christi ist für die ewige Errettung notwendig. Paulus sprach über Jesus und sagte, in Hebräer Kapitel 5, in Vers 9. Es ist Hebräer Kapitel 5, lese Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das ewige Leben ist eine Gabe und ein Privileg, Gott jetzt zu kennen, seine Stimme persönlich zu hören und den Sieg über die Sünde zu erlangen. Aber du musst es nutzen. Das ewige Leben ist eine Gabe, das dir zur gleichen Zeit gegeben wurde, als du den Heiligen Geist empfangen hast. Jesus sagte in Johannes Kapitel 17, Verse 2 und 3. Ich lese Johannes Evangelium Kapitel 17, Beginn in Vers 2. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nutze das Geschenk des ewigen Lebens, um seine Stimme jetzt zu hören und suche nicht nach irgendetwas in dieser Welt, um deine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Paulus schrieb in 1. Timotheus Kapitel 6 in Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Paulus hatte Referenzen, aber er hat sie nicht genutzt. Sein Zeugnis war, dass er eine neue Schöpfung geworden war, indem er Christus nachfolgte. Paulus schrieb in Galater, Kapitel 6, in Vers 15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Bevor Paulus zu Christus kam, war er religiös. Paulus hatte ein Einwegtelefon. Er betete zu Gott, hörte aber nichts. Er hatte nur ein äußeres Merkmal, das ihn von der Welt unterschied, das auf menschliche Anstrengung und Beschneidung beruhte. Durch die Errettung und die Umkehr von toten Werken in Jesu Namen konnte Paulus mit Gott in einen Dialog treten und die Gabe des ewigen Lebens durch den Glauben nutzen. Seine Fähigkeit, mit Gott zu sprechen, zeigte, dass sein Herz verschnitten war und dem Willen Gottes folgte, ohne eine Meinung zu haben. Paulus wurde eine neue Schöpfung mit einem Zweiwegetelefon. Paulus schrieb an Titus. In Titus Kapitel 2, ich lese die Verse 1 bis 10. Das ist Titus Kapitel 2, beginnt in Vers 1. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Vers 2. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Vers 3. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie sich nicht verleumderisch sein sollen, nicht wie dem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Vers 4. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Vers 5. Besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Vers 6. Gleicherweise ermahne ich die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Vers 7. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit. Vers 8. Gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Vers 9. Die Knechte ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen, in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen. Vers 10. Nichts entwenden, sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Weitere Informationen über die gesunde Lehre in der Gemeinde findest du in dem Buch Gesunde Lehre von Joseph Hedgecock. Das Wort entspricht in Vers 1 bei Strong's die Nummer 4241 und ist anscheinend ein primäres Verb, sich auftürmen, auffällig sein, das heißt implizit geeignet oder richtig sein, werden, ansehnlich sein. Das Wort gesund in Vers 1 bei Strong's ist die Nummer 5198. Es kommt von einem anderen Wort, bedeutet gesund sein, das heißt gut, körperlich sein, im übertragenen Sinne unverdorben sein, gesund sein, sicher und wohlbehalten sein, erbaulich. Paulus wies Titus an, die Dinge zu sagen, die eine gesunde, unverdorbene Lehre darstellen und die ganze Gemeinde mit der Gabe des ewigen Lebens erbauen. Dass die Lehre gesund war, zeigte sich daran, dass die Menschen in der Gemeinde die Überführung durch den Heiligen Geist erlebten. Paulus schrieb an Timotheus in 1. Timotheus, Kapitel 6, Verse 3 bis 5. Das ist 1. Timotheus, Kapitel 6, lese Vers 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, Vers 4, er ist hochmütig, er weiß nichts, aber beschäftigt sich mit Fragen und Wortgefechten, woraus Neid, Streit, Zank und böse Mutmaßungen entstehen. Vers 5. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Eine Lehre, die keine Gottesfurcht hervorbringt, ist falsch. Diejenigen, die lehren, dass irdischer Gewinn gleichbedeutend mit Gottesfurcht ist, kennen die Wahrheit nicht und du solltest einem solchen Wohlstandsevangelium deine Unterstützung entziehen. Paulus schreibt weiter an Titus, in Titus Kapitel 2, Verse 11 bis 15. Es ist Titus Kapitel 2, beginnt in Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Vers 12. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Vers 13. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christus. Vers 14. Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Vers 15. Diese sollst du lehren, mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Das Wort gut bei Strongs ist die Nummer 2570, mit unklarer Verwandtschaft. Bedeutet eigentlich schön, aber vor allem gut, wörtlich oder moralisch. Das heißt wertvoll oder tugendhaft, wegen des Aussehens oder des Nutzens. Besser, ehrlich, artig, aufrichtig, erfüllend, gut, würdig. Ein Baby versteht nicht, dass der Teufel immer noch der Gott dieser Welt ist. Jeder, der sich nicht täglich selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt, verführt auch Neubekehrte, die gerade erst von ihren toten Werken Buße getan haben und sich danach sehen, Werke zu tun, die Gott wohlgefallen. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 5, den Versen 6 bis 11. Das ist 1. Petrus Kapitel 5, beginnt in Vers 6. So demütigt euch nun nur die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Vers 9. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Vers 11. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn du deine Zeit damit verbringst, nach Gott zu trachten und seinen vollkommenen Willen zu tun, wird dein Leben Gott Ehre bringen. Wenn du damit beschäftigt bist, Dinge zu tun, die Gott auf dem Weg wohlgefallen, den er für dich vorgesehen hat, wirst du in diesem Leben belohnt werden. Es gibt aber auch Dinge, auf die du in dieser Welt verzichten musst, um ihm wohlzugefallen. Paulus schrieb in Philipper, Kapitel 3, Verses 7 bis 9. Das Philipper, Kapitel 3, beginnt in Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Paulus führte keine Liste mit den Dingen, die er in der Nachfolge Christi verloren hatte, aber er hatte bereits alle zeitlichen Dinge dieser Welt als Mist betrachtet, um Christi Antwort zu erlangen. Er wollte Christus so bewegen, wie Jesus es tat, indem er dem Willen des Vaters gehorchte, auch wenn das bedeutete, dass er dadurch in diverse Prüfungen und Versuchungen geriet. Aus persönlicher Erfahrung wusste Paulus, dass Gottes Gnade ausreicht, solange er sich auf dem schmalen Weg befindet. Paulus schrieb in 1. Timotheus, Kapitel 1, in den Versen 11 bis 17. Lese 1. Timotheus, Kapitel 1, beginnt in Vers 11. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Vers 12. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Vers 13. Der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Vers 14. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Vers 16. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Vers 17. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus erbte das Evangelium, nachdem einige der Apostel gestorben waren. Er erlebte Gottes Gnade auf dem schmalen Weg, obwohl er der größte Sünder war und das Werk des Teufels tat. Er freute sich darüber, dass der Herr ihn jetzt trotz seiner schrecklichen Vergangenheit gebrauchen konnte. Paulus, Bekehrung und sein Glaube war ein Vorbild, dem andere folgen und zu Dienern der Wahrheit werden konnten, aber das wurde 2000 Jahre lang weitgehend ignoriert und stattdessen durch akademische Lehre und Ausbildung ersetzt, wodurch das Erbe der Heiligen zerstört wurde. Weitere Informationen darüber, wie du dich auf die Berufung in deinem Leben vorbereiten kannst, findest du in dem englischsprachigen Buch The Manifested Sons of God von Joseph Hedgecock. Paulus nahm die hohe Berufung in Christus Jesus für sein Leben an. Er wollte vom Herrn auf jede Weise gebraucht werden, in der der Herr ihn gebrauchen konnte. Er begann sofort zu dienen und war sogar in den kleinen Dingen treu und gab diesen Rat an Timotheus weiter. Paulus schrieb in 2. Timotheus, Kapitel 2, in Versen 20 bis 21. Das 2. Timotheus, Kapitel 2, ich lese Vers 20. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und erdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Lerne in den kleinen Dingen treu zu sein und zu dienen, und du wirst schnell in die Berufung kommen, die Gott für dein Leben hat. Jesus sagte in Lukas, Kapitel 16, Vers 10. Das Lukas-Evangelium, Kapitel 16, lese Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Du kannst dir die Berufung oder die Weichenstellung für dein Leben nicht selbst aussuchen. Denn wenn du das könntest, würdest du dich unklug entscheiden. Eine Berufung, die auf deinem eigenen Verstand und deinen natürlichen Talenten und Fähigkeiten basiert, würde Gott nicht verherrlichen. Er muss der Baumeister und Versorger deines Lebens sein, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 3, in den Versen 20 und 21. Das Epheser Kapitel 3, lese Vers 20. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Vers 21. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Gott bekommt die Ehre in der Gemeinde, wenn sein Volk sich selbst nicht durchs Denken auf das beschränkt, was er tun kann, und lernt zu dienen. Jede Generation braucht Rettung und Gott braucht dich, damit du lernst, zu hören und zu gehorchen. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 11, in Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Noah und seine Familie waren die einzigen, die aus Gnade durch Glauben gerettet wurden. Sein Glaube war nicht nur etwas, das er vorgab, sondern Teil seines täglichen Handelns. Noah war treu und tat mit wenig oder gar keiner Hilfe von anderen etwas, was für den Rest der Welt extrem töricht aussah. Er baute in der Wüste ein Schiff aus Tannenholz, das mindestens halb so groß war wie die Titanic. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 6, die Verse 8 bis 10. Das ist 1. Mose Kapitel 6, ich beginne in Vers 8. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Vers 9. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Vers 10. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt. Sem, Ham und Japhet. Die Maße von Noahs Arche in 1. Mose Kapitel 6 werden in Ellen angegeben. Länge 300 Ellen, Breite 50 Ellen, Höhe 30 Ellen. Das war eine Attraktion für etwa 120 Jahre. Durch Noah wusste jeder, dass die Flut wegen der Sünde und der Verdorbenheit in der Welt über die Erde kommen würde. Gott hat gesprochen in 1. Mose Kapitel 6, in den Versen 17 bis 22. Ich lese 1. Mose Kapitel 6, wir gehen in Vers 17. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Vers 19. Und von allem, was lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben, und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein. Vers 20. Von jeder Art der Vögel und von jeder Art des Viehs und von allem Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Von allen sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Vers 21. Du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise diene. Vers 22. Und Noah machte es so, er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Gott schloss einen Bund mit Noah, weil er alles tat, was ihm geboten wurde. Noah wurde durch seinen Glauben zum Vater von Völkern, indem er in der Wüste ein Boot baute. Er konnte das nur tun, weil er Gottes Stimme hören konnte. Niemand zuvor hatte so etwas getan. Noah war etwa 600 Jahre alt, als die Flut über die Erde kam. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 24, Verse 36 bis 42. Lies Matthäus Evangelium Kapitel 24, beginnend Vers 36. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. 37. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Vers 38. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Vers 39. Und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohns sein. Vers 40. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Vers 41. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. Vers 42. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Jesus wird zu einer Zeit kommen, in der die Menschen wieder frei essen und trinken. Große Versammlungen wurden eingeschränkt und die Zahl der Menschen, die gleichzeitig zusammenarbeiten, ist begrenzt. Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat sich noch nicht vollständig erholt. Das Kommen Jesu ist jetzt näher denn je. Du könntest auch ein Vater vieler Nationen werden, wenn Jesus in sein Reich zurückkommt, wenn du Christus nachfolgst. Die Menschen werden kein Boot in der Wüste sehen, sondern jemanden, der sich über seine Berufung freut, während die Auswirkungen einer weltweiten Pandemie weiter zu spüren sind. Paulus war in der Lage, sich unter allen Umständen zu freuen. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 4, in Versen 4 bis 9. Ich lese Philipper Kapitel 4, beginne in Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Paulus war die Beschneidung, was durch die Art und Weise, wie er lebte, bewiesen wurde. Er erwartete von den Korinthern, dass sie seinem Vorbild folgen, trotz der Umstände, die er durchlebte und die durch seine Berufung entstanden waren. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 4, Verse 10 bis 16. Ich lese 1. Korinther, Kapitel 4, lese Vers 10. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr in Ehren, wir aber verachtet. Vers 11. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Vers 12. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung erleiden, halten wir stand. Vers 13. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Vers 14. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Vers 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Vers 16. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Paulus' Prüfungen und Erfahrungen überzeugten ihn davon, dass er für bessere Dinge auserwählt war und dass er sich darauf vorbereitete, mit Christus zu herrschen und zu regieren, weil Gott ihn immer wieder gebrauchte. Paulus schrieb in Philipper, Kapitel 2, Vers 17, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Die Beschneidung Christi ist ein Zeichen dafür, dass du abgesondert bist und für sein Erscheinen bereit bist, in einem reinen Herzen zu herrschen. Jakobus schrieb in Jakobus 1, in den Versen 2 bis 5. Ich lese in Jakobus, Kapitel 1, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Vers 3. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Die Weisheit, von der Jakobus hier spricht, war nicht die Weisheit dieser Welt. Jakobus schrieb auch in Jakobus Kapitel 3, in Versen 15 bis 18. Das ist Jakobus Kapitel 3, lese Vers 15. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Vers 16. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Vers 17. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Diejenigen, die geistig in göttlicher Weisheit wachsen, vergleichen sich mit Christus und nicht mit anderen, die bequem in dieser Welt leben und Ausreden für die Sünde vorbringen. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 4, Versen 20 bis 24. Also Epheser Kapitel 4, beginnt Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Vers 21. Wenn ihr wirklich mit ihm auf ihn gehört habt und ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Vers 22. Dass ihr was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Vers 23. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Vers 24. Und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Jene, die durch Christus beschnitten sind, zeichnet Folgendes aus. Nummer 1. Sie verleugnen sich selbst und nehmen tägliche Kreuz auf sich. Nummer 2. Sie dienen immer und sind in den kleinen Dingen treu. Nummer 3. Sie leben aus dem Glauben und folgen Christus auf dem schmalen Weg nach. Nummer 4. Sie überwinden die Sünde und den Teufel. Nummer 5. Sie trachten nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Nummer 6. Sie freuen sich immer. Als Jesus zum ersten Mal kam, hatte der Teufel die Schlüssel zu Tod, Hölle und Grab. Es sah unmöglich aus, aber Jesus überwand es durch seinen Glauben. Jesus tat dies, indem er dem Heilsplan des Vaters für die ganze Menschheit folgte und nicht an seine eigenen Bedürfnisse dachte. Paulus schrieb in Kolosser, Kapitel 2, in Versen 11 bis 14. Das Kolosser, Kapitel 2, beginnt in Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde in der Beschneidung des Christus. Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Vers 13. Er hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Vers 14. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Du kannst Gott nur dienen, wenn du wie ein kleines Kind wirst. Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, der Sünde zu dienen, glaubst du die Lüge, dass du der Sünde dienen musst, weil du noch etwas in diesem Leben willst. Du wirst zum Gefangenen des Teufels durch deine eigenen fleischlichen Begierden. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 1 in Versen 14 und 15, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Vers 15. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Der Teufel kann nur dann ein Gefängnis um dich herum bauen, wenn du dich auf deinen Verstand verlässt, um zur Wahrheit zu kommen und Ausreden vorbringst. Du wirst dich nur selbst betrügen und Schiffbruch mit deiner Berufung erleiden, indem du dem Teufel erneut Zugang gewährst. Weitere Informationen darüber, wie der Teufel dich durch Begierden gefangen nehmen kann, findest du in dem Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Ausgabe von Joseph Hitchcock. Du musst herausfinden, warum du den Lügen geglaubt hast, mit denen der Teufel dich umgarnt hat. Gott ist nicht das Problem. Durch den Glauben kann Gott einen Weg schaffen, wo es keinen Weg zu geben scheint. Paulus schrieb in Römer Kapitel 4, Vers 12 und 13. Vers Römer Kapitel 4, Vers 12. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Vers 13. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Es ist immer noch Zeit, Buße zu tun und die Sünde zu überwinden, aber nur, wenn du stattdessen das tust, was Gott dir sagt. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 10, in Versen 12 bis 14. 1. Korinther, Kapitel 10, ich lese Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. In der Amplified Bible steht in 1. Korinther 10, Vers 14. Deshalb, meine Lieben, meidet, haltet euch fern, flieht, wenn es sein muss, von jeder Art von Götzendienst, etwas anderes zu lieben oder zu verehren als Gott. Der Teufel ist nicht die Ursache der Sünde. Die Wurzel der Sünde ist der Götzendienst. Damit du sündigst, musst du etwas anderes und dich selbst über Gott erheben, rebellieren und der Lust deines Fleisches dienen. Du lachst vielleicht über diejenigen, die ein Götzenbild anbeten, aber wenn du nicht losgelassen hast, woran du festhältst, tust du dasselbe. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 1, Versen 9 bis 11. Jakobus Kapitel 1, lese Vers 9. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Vers 10. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Vers 11. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Gottes liebevolle Güte und gute Absichten haben diese Welt noch ein wenig länger am Leben gehalten, um allen mehr Zeit zur Buße zu geben. Die Reichen und Berühmten begreifen nur langsam, dass die Welt vergeht, weil sie es in dieser Welt recht bequem haben. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen, Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen und dich auf den schmalen Weg begeben willst, täglich auf den Geist sehen, das volle Heil und die Freiheit durch regelmäßige Buße erleben willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Akzeptiere keine gefälschte Version des Christentums, die auf religiösen Werken basiert, bei denen du dich nicht täglich verleugnen und Gott vertrauen musst. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock empfehlen. Die Botschaft heute handelt von der Beschneidung. Du hast gehört, wie Paulus dieses Leben gelebt hat. Er hat auf das, was Gott zur Verfügung gestellt hat, vertraut. Er hat nicht nach dem Komfort und den Dingen dieser Welt gesucht, sondern er hat seinen Fokus auf den Fakt gesetzt, dass Gott ihm die Chance gab, derjenige zu sein, zu dem Gott ihn berufen hat. Und Gott berief ihn dazu, ein Apostel zu sein, ein Gefäß der Ehre. Und er begann vom ersten Tag an zu dienen. Er hat keine Zeit verschwendet. Er hat sich den anderen Jüngern, die um ihn waren, untergeordnet und begann zu dienen. Er bist du heute. Dies könnte dein Neustart sein. Entscheide dich zuerst, Gott unterzuordnen und vertraue darauf, dass Gott die Menschen um dich herum zur Verfügung gestellt hat, welche dich jüngern und ausrüsten werden. Gott wird es durch sie tun. Er wird es auch ohne sie tun. Dass Gott das Werk zu Ende führen wird. Er wird nutzen, wen auch immer er nutzen möchte. Lege dich jetzt in die Hände Gottes. Vater, ich bete für jeden, der diese Botschaft gehört hat, dass sie die Beschneidung werden, so wie Paulus, dass sie selbst verleugnen und sich komplett dir geben und dir in jedem Detail folgen und lernen, deine Stimme zu hören, in allem und durch alles. Und Buße tun, in jedem Moment, wenn sie überführt und gezüchtigt werden, um diejenigen zu werden, welche du möchtest, dass sie sein sollen. In Jesu Namen. Amen. Gott segne dich. Eine Zusammenfassung der Bibelstellen, die in der heutigen Botschaft verwendet werden, findest du unter dem Video, entweder in schriftlicher Form oder über einen Link zu einer Website. Unsere Kontaktdaten findest du am Ende dieser Botschaft. Bitte tritt mit uns in Kontakt, wenn du weißt, dass der Herr dir gesagt hat, dies zu tun. Wir freuen uns darauf zu hören, wie Gott dein Leben durch diese Botschaften verändert hat. Gott segne dich.